Ja, ich habe mich wirklich gefreut, mal wieder nach Bürgeln zu kommen. Das war jetzt wirklich 8 Jahre, wo ich nicht mehr bei euch war. Eine lange Zeit. Und die Corona-Krise ist auch bei euch nicht spurlos vorbeigegangen. Die Reihen sind lichter. Das ist ein bisschen schade. Und trotzdem schön, dass wir uns versammeln können, oder? Das tut gut. Und Sie reden ja jetzt darüber, dass möglicherweise die ganzen Maßnahmen aufgegeben werden, wäre ja auch nicht schlecht. Ihr habt schon die ersten Folien gesehen, die wären für die Kinder gewesen oder für das Kind, aber das ist nicht da. Jetzt gehen wir gleich zu dieser Sphinx. Ich habe das Risiko oder bin das Risiko eingegangen, im letzten Oktober mit Günter Maurer eine Studienreise zu machen durch Ägypten. Ich war nachher völlig matsch. Ja, das nur nebenbei, aber. Diese Sphinx haben wir gesehen. Und da wollte ich ja unbedingt mal die Pyramiden sehen. Das wollte ich schon seit Jahren. Und diese Sphinx ist ganz nah bei den Pyramiden. Diese Sphinx war lange unter Sand versteckt. Das heißt, man hat die, glaube ich, erst 1800 gefunden. Jetzt muss ich schnell schauen. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Genau. Diese Sphinx ist 73 Meter lang und davon sind nur die Arme schon 15 Meter. Wenn da nicht irgendjemand angefangen hätte, im Sand zu suchen und zu fragen, könnte da nicht noch was Archäologisches sein, dann hätte man die wahrscheinlich nie gefunden. Suchen. Und das ist so das Thema vom heutigen Gottesdienst. Sie haben gesucht und gebuddelt und gekratzt und gemacht und das sind ja Tonnen Sand, die da weg müssen. Bis wir jetzt heute diese Sphinx sehen können. Und dieses Suchen, dieser Gedanke ist mir bewusst geworden, wo ich vor einiger Zeit die 4 Evangelien durchgelesen habe, und zwar nur die Passionsgeschichte. Einfach so die letzten Kapitel. Beim Johannes ist das ja ziemlich viel, weil dieses halbe Evangelium ist Passionsgeschichte und bei den anderen sind so 2, 3, 4 Kapitel. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt mit mir ein paar Stellen aufschlagen. Ich habe den ersten Text in Matthäus 26, Vers 1 bis 5, und das ist so quasi ein bisschen wie die Einleitung in diese Passionsgeschichte. Und wo ich die eben so gelesen habe, da ist mir dann dieses eine Wort aufgefallen, das ihr jetzt noch öfter hören werdet. Also Matthäus 26, 1 bis 5. Und es begab sich, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, dass er zu seinen Jüngern sprach: Ihr wisst, dass in 2 Tagen Passa ist und der Menschensohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Da versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volkes im Palast des hohen Priesters, der hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber ja nicht beim Fest, damit es nicht einen Aufruhr gebe im Volk. Überlegt mal bitte diese Verse, was wir jetzt so gelesen haben. Welche Information kriegt ihr da? Was wird uns über den Hohen Rat gesagt? Was löst das eventuell für Gefühle aus bei euch? Fritz? Kriminelle. Aber sehr angesehene Kriminelle. Wie heute, okay? Geht es noch andere Gedanken oder Gefühle? Heuchler. Es wird etwas geplant, aber möglichst so am Volk vorbei, dass es keinen Aufruhr gibt. Mit List. Sie trachteten danach und so weiter. Und jetzt schlagt bitte auf Matthäus 26, sind wir ja schon, Vers 14 bis 16. Und da kommt jetzt dann im Vers 16 das Wort vor, von dem ich eben reden möchte. 14 bis 16. Da ging einer von den 12 mit Namen Judas Iskariot hin zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn verriete. Ihr habt sicherlich auch schon was gesucht. Wenn man es nicht unbedingt braucht, sucht man anders, als wenn man es dringend braucht. Und Judas Iskariot, der wollte diese 30 Silberlinge. Der hockte auf dem Geld, sagt uns das Evangelium. Und er suchte eine Gelegenheit. Könnt ihr euch vorstellen, wie das gerattert hat? Immer wieder überlegt, wo wäre es günstig? Dann gehen wir weiter in Markus 14. Und jetzt kommt dieses Wort immer wieder mal. Markus 14, Vers 1. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest, wie vorhin gelesen in Matthäus, und den Tagen der ungesäuerten Brote, und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Suchten mit List. Markus 14, 55, den habe ich schon angeklickt, das ist im gleichen Kapitel, Vers 55. Aber die hohen Priester und der ganze hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesu, dass sie ihn zu Tode brächten und fanden nichts. Also das Ziel ist ganz klar, oder? Ja? Eigentlich ist die Entscheidung gemacht. Sie suchen nur noch nach Gründen. Und wenn man das so von außen anschaut, ist das ja richtig fies, oder? Mafioso. Sie haben schon entschieden, der muss sterben. Aber sie haben ein Problem mit der Tora. Da steht nämlich drin, dass man 2 oder 3 Zeugen haben muss und diese Zeugen müssen übereinstimmen in dem, was sie sagen, gegen den da etwas so vorgebracht wird. Und die hatten schon Zeugen. Aber diese Zeugen haben nicht übereingestimmt, weil jeder ein bisschen was erzählt hat. Und jetzt hatten sie ein echtes Problem. Sie wussten, was sie wollten, sie haben auch Zeugen bekommen, aber die haben nicht das Gleiche gesagt. Und ihr wisst, das lesen wir jetzt nicht, aber ihr wisst die Geschichte, bis es dann dem hohen Priester gereicht hat. Er war vielleicht auch müde und dann hat er gesagt, so Jesus, jetzt sag's uns mal. Bist du jetzt der Sohn Gottes oder bist du nicht? Und dann kommt mir vor, als wenn Jesus ihnen hilft und sagt, ja, ich bin's. Dann könnten sie sagen, jetzt brauchen wir keine Zeugen mehr, er hat selber gesagt. Gut, aber noch einen letzten Text, sorry, ich drücke immer die falsche Taste. Lukas 22, Vers 1 und 2, da wird uns nochmal was Ähnliches gesagt. Einfach nur, dass ihr seht, wie mir das aufgefallen ist, wo ich das gelesen habe. Lukas 22, Vers 1 und 2. Es war aber nahe das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa heißt, und die hohen Priester und Schriftgelehrten trachteten danach, wie sie ihn töten könnten, denn sie fürchteten sich vor ihm. Und dann im Vers 6, und er sagte es zu und suchte eine Gelegenheit. Da wären wir wieder beim Judas. Der steht hier nicht, der Vers 6. Aber ich habe mir das dann angestrichen. Immer wieder kam, suchte. Sie suchten Gelegenheit, um Jesus auszuschalten. Und das hat so ein paar Tage bei mir gearbeitet. Das kennt ihr vielleicht auch, irgend so ein Gedanke, den ihr habt beim Bibellesen. Und dann fiel mir 1. Petrus 5, Vers 8 ein. Ein Text, den viele auswendig können. Ich kann ihn eigentlich auch, aber wenn ich dann so am Reden bin, dann ist es besser, ich lese ihn, dass er dann stimmt. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, also wir Gläubigen sollen nüchtern sein und wacht. Warum? Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Sucht, wen er verschlinge. Ich habe die letzte Zeit so verschiedene Bücher über Adventgeschichte gelesen, vor allem von George Knight, die Biografie von James White, oder jetzt bin ich beim Bates dran, oder so verschiedene. Es war nicht immer so, oder wenn Heilige streiten. Und da wird es ganz klar, dass Satan immer wieder sucht zu vernichten. Das ist irgendwo in einem Buch, ich weiß im Moment nicht mehr in welchem, ein Zitat von Ellen White drin, wo sie sagt, Es wird nie eine Gelegenheit geben, wo wir einfach so sitzen können und sagen, so jetzt haben wir es. Auch wenn es so scheint, Satan ist keinen Moment ruhig. Er sitzt zusammen, er plant und überlegt, wie er Jesus umbringen kann oder wie er uns ablenken kann. Er sucht. Er gibt keine Ruhe. Und am verrücktesten wird mir das immer bewusst, wenn ich an Offenbarung 12 denke. Das ist so ein Bild, was ich mir vorstellen kann, obwohl ich keine Geburt erlebt habe. Aber ihr kennt das Zeichen am Himmel, da ist erst eine Frau mit der Sonne bekleidet und so weiter, dann ist das zweite Zeichen der Drache und die Frau ist schwanger. Was macht der Drache? Wisst ihr alle, oder? Er ist parat. Also die Frau ist nicht im Krankenhaus und da sind nicht alle in Weiß um sie herum und da wird nicht geschaut, dass sie nicht zu viel Schmerzen hat und dass es dem Kind sofort gut geht und so weiter, sondern da ist der Drache, der steht vor der Frau und wenn das Kind draußen ist, dann will er es fressen. Das ist so unmenschlich, oder? Da wird einem so bewusst, wie Satan wirkt. Wir machen alles, dass das kleine Kind, und wenn es noch zu früh geboren wird oder wenn es irgendeinen Schaden hat oder was auch immer, dass es überlebt. Und Satan steht da und wartet nur, bis es da ist, damit er es fressen kann. Das macht mir so deutlich, Satan sucht zu vernichten. Der Hohe Rat hat gesucht und Satan sucht. Und es macht wieder sehr deutlich, was Jesus ja sagt in Johannes 8,44, glaube ich, ihr seid die Kinder des Teufels. Er ist ein Lügner von Anfang an. Er hat immer gesucht, kaputt zu machen. Suchen, dann habe ich natürlich in der Bibel angefangen zu suchen, nach dem Wort suchen. Und in Philipper 2,21, da ist mir eins noch aufgefallen, was ich erwähnen möchte, es gibt natürlich mehr. Da schreibt Paulus, dass er bald den Timotheus, den Philippern schicken möchte, denn er ist ihm so wirklich zugetan und keiner ist so herzlich wie er. Denn, und jetzt kommt im Vers 21, denn die anderen suchen alle das ihre, nicht das, was Jesus Christus ist. Aha. Das waren Nachfolger von Paulus oder Nachfolger von Jesus, das waren Christen. Und Paulus sagt so knallhart, die suchen alle das ihre. Was sucht man denn so, auch als Christ? Oh, kommt da viel in Sinn, Eis langet. Urs? Glücklich sein. Es ist grundsätzlich ja nicht verkehrt. Aber wenn das Glücklichsein das oberste Ziel ist, dann verliert alles andere an Wert, oder? Auch Beziehung zu Gott und so weiter. Uli. Okay, die Armen und die Reichen suchen dasselbe. Alle wollen reicher werden. Alle haben irgendwie zu wenig, oder? Ist er? Pharisäer, die Theologen oder vielleicht zum Hohen Rat gehörend. Hey, wir sind im Hohen Rat, wer will uns was sagen? Wir gehören zum Gemeindeausschuss, ich arbeite bei der DSV und bla bla bla, oder? Ich habe hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Sorry, kommt es dann, wenn es kommt. Also das hört nicht bei den Christen auf, das ist mir noch wichtig, dieser rote Satz da unten. Aber da sind so ein paar Sachen. Und die völlig unvollständig. Viele suchen, und das ist ja auch vernünftig, weil wir brauchen einen Beruf und wir brauchen Geld. Aber wenn wir nur darauf aus sind, dass wir ja den Job nicht verlieren und damit alle möglichen Kompromisse machen, die überhaupt nicht zu unseren Überzeugungen passen, zum Beispiel, dann ist das nicht richtig. Oder Menschen, die Single sind, das ist für viele eine Last, und sie wollen unbedingt eine Partnerin oder einen Partner. Und so viele geben ihre ganzen Wertmaßstäbe auf, um endlich jemanden zu haben. Oder wenn man die Bedürfnisse nicht gestillt bekommt, das kann in der Ehe sein oder neben der Ehe oder wo auch immer, dann versucht man einfach, dass die Bedürfnisse gestillt werden. Und da geht man dann manchmal über die Grenze, die man eigentlich da hat. Recht haben wollen. Und da merkt ihr schon, das geht auch ins Theologische hinein oder in die Gemeinde. Ich habe Recht. Ich bin der Gemeindeleiter oder ich bin der Sabbatschulleiter oder ich bin der Pianist oder ich bin der Prediger oder was auch immer. Ich habe Recht. Ich will Gott gefallen, das könnte auch noch so sein, durch mein Tun. Und da liegt es natürlich der Schwerpunkt auf dem Tun. Wir wollen ja alle Gott gefallen, aber ich muss gut sein, ich muss alles recht machen. Das passt so in die Richtung. Da kam ich wieder mal in eine Gemeinde, wo ich schon lange nicht mehr war. Und dann sagt jemand zu mir, der ziemlich ecklig war mal vor ein paar Jahren, ich will mal noch mit dir reden. Und dann hat er sich entschuldigt. Er war da nicht richtig und so, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, und warum machst du das jetzt? Ja, ich muss ja quasi, sonst wenn ich das nicht bekenne, dann bin ich nicht im Reinen mit Gott. Und da merkt ihr, dann liegt der Schwerpunkt wieder auf dem Tun. Ich habe es dann akzeptiert, das war okay, aber es könnte ja sein, dass da drinnen das noch gar nicht richtig klar ist, warum er das gemacht hat. Einfach weil er muss so. Und das Letzte, ich kämpfe für die theologisch reine Lehre. Kennt man heute auch noch, aber vielleicht nicht mehr ganz so wie vor 50 Jahren. Da sind dann die Brüder noch aufgestanden, haben auf den Tisch geklopft und haben gesagt, aber ich habe recht und das ist so und so und so. Und ich sage das ganz bewusst, weil ich euch jetzt ein bisschen in die Adventgeschichte entführen möchte. Eben weil ich viel darüber gelesen habe, wird mir einiges bewusst. Wann wurde die Gemeinschaft der siebenten Tags Adventisten gegründet, offiziell? Weiß das jemand? 1863, der Uli ist denn gut. Hm? Gut, nein, ja, ist gut. Also 1863 wurde sie offiziell gegründet. Es gab vorher schon so Anstalten und eigentlich gab es diese Adventisten, oder die sabbathaltenden Adventisten schon. Und im Grunde genommen hatten sie auch schon Gebäude gekauft. Das ist das, was James White immer wieder gesagt hat, das geht nicht mehr so. Eigentlich haben die Gebäude alle James White gehört, persönlich. Und er hat dann gedrückt, jetzt müssen wir eine Organisation gründen, damit ich nicht für alles hafte. 1863. Und dann 1886, also die hatten schon immer so Generalkonferenzen, 1886 kam die Generalkonferenz und dann ist interessant, was Ellen White darüber sagt. Ellen White war besonders über die Härte, die Respektlosigkeit und den Mangel an mitfühlender Liebe beunruhigt, die die Brüder im Umgang miteinander an den Tag gelegt haben. Das waren alles Christen, alles überzeugte Adventisten, alles Menschen, die glaubten, dass Jesus bald wiederkommt. Und was war? Respektlosigkeit, Mangel an mitfühlender Liebe. Das war 86. Dann zwei Jahre später kam die Konferenz von Minneapolis, 1888, eine Konferenz, die großen Wert für die weitere Entwicklung der Gemeinde hat. Und da sagt sie dann später, die Haltung vieler Prediger, insbesondere derjenigen, die auf Butlers und Smiths Seite standen, beunruhigte Ellen White zutiefst. Also das sagt der George Knight. Wer war Butler und Smith? Butler war der GK-Präsident und Smith der Sekretär. Und jetzt sagt sie schon, besonders die auf der Seite des Präsidenten und des Sekretärs standen, die Haltung beunruhigte sie sehr. Und jetzt geht das Zitat weiter. Gleich zu Beginn der Versammlung von 1888 spürte ich einen Geist, der mich sehr belastete, schrieb sie in einem Manuskript. Es war eine aggressive Haltung, der es an christlicher Liebe fehlte. das Gegenteil des Geistes Jesu. Ja, bei Adventisten, die für den Glauben kämpfen. Ja, die haben gekämpft mit harten Bandagen, um die reine Wahrheit. Und das ist völlig egal gewesen, wenn da jemand eins so an den Kopf gekriegt hat, dass er nie mehr in die Gemeinde wollte. Harte Bandagen. Und es geht dann weiter. Später nannte sie das den Geist von Minneapolis. Für sie war klar, dass Satan versuchte, die Adventisten, die sich in einer eschatologischen, also endzeitlichen Krise befanden, zu spalten und zu überwinden. Geist von Minneapolis. Und sie beschreibt das dann an verschiedenen Stellen, so 6 oder 8 Punkte. Ich habe sie mir nicht ganz aufgeschrieben. Aber sie sagte, eins war Sarkasmus oder Scherze machen über die sogenannten Reformer. Es ging ja da um 2 Brüder, Wegener und Jones, die haben die Gerechtigkeit durch den Glauben gepredigt. Und Ellen White hat sich eingesetzt, dass sie das dürfen. Butler wollte das auf keinen Fall. Sie haben also die Gerechtigkeit durch den Glauben gelehrt. Und Butler und Smith, die haben die Gerechtigkeit durch das Tun, durch die Werke verkündigt. Und sie waren nicht begeistert, dass die jungen Schnufer da so ein billiges Evangelium predigen. Und Ellen White sagt, dass Satan hat versucht, uns zu zertrennen. Und dann haben die Alten, die Älteren, haben dann angefangen, Witze zu machen über die Neueren. Zum Beispiel haben sie auch gesagt, der Jones oder der Wegener, weiß nicht mehr genau, Wegener, ist der Liebling von Ellen White. Sie haben Kritik geübt, allenthalben, sie waren neidisch und haben unterstellt. Sie haben alles gemacht, um so bittere Gefühle aufkommen zu lassen, und sie haben, sagt sie, dem Heiligen Geist widerstanden. Im Kampf für die Wahrheit, und das ist das Verrückte. Wir könnten darüber noch viel sagen, aber ihr merkt schon, und ich sage jetzt nochmal oder zeige nochmal ein Zitat, wo sie sagt, dass es eine große Tragödie von, oder die große Tragödie von Minneapolis lag darin, dass die Leitung der Gemeinschaft in Battle Creek, dort hat die Generalkonferenz stattgefunden, die Reinheit der adventistischen Lehre und ihrer traditionellen Schriftauslegung bewahren wollten, dabei aber den Geist echten Christseins verloren. Habt ihr das nicht auch schon erlebt, wenn der Kampf um die Wahrheit sehr unchristlich geführt wird? Eskaliert? Und in manchen Gemeinden geht es dann eben auch um diese Maultaschen, die wir anziehen müssen, oder ums Impfen oder irgendwas. Und da geht das aufeinander los. Und jeder hat natürlich recht. Und von außen muss man sagen, keiner weiß es. Aber sie haben um die Wahrheit gekämpft. Wird man jetzt durch den Glauben gerecht oder wird man durch Werke gerecht? Und haben dabei einen sehr unchristlichen Geist an den Tag gelegt. Satan hat immer versucht, durch Spaltungen die Gemeinde Jesu zu überwinden. Das war auch 1888 so. Und erinnert euch an die Bibeltexte. Die Pharisäer suchten, Judas suchte, Satan sucht. Und jetzt habe ich viel darüber gesprochen, das müssen wir aber noch Jesus anschauen. Hat Jesus auch gesucht? Was fällt euch so spontan ein? Gemeinschaft mit seinem Vater, dir ist auch was eingefallen, oder? Seine Schäfchen? Das verlorene Schaf, genau. Urs? Ja? Einigkeit. Nicht um jeden Preis, aber trotzdem liebevoller Umgang dabei. Das ist das Wichtige. Und Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Der Menschensohn sucht alle Menschen, ihr habt das richtig gesagt, und er will retten, zu suchen, was verloren ist. Ich habe das Zitat jetzt nicht mehr dabei, aber aus dieser Geschichte damals hat Ellen White später dem Butler, dem GK-Präsidenten, geschrieben, ich sage es jetzt mit meinen Worten, weil ich es nicht mehr ganz wörtlich im Kopf habe, lass lieber unterschiedliche Meinungen stehen, als dass ihr mit unchristlichem Geist gegeneinander kämpft. Und sie betont dabei, dass es auch um grundlegende Wahrheiten gehen kann. Das hat mich erstaunt, dass man quasi parallel gehen kann und der glaubt das und der glaubt dieses. In den letzten Jahren ist ja die Trinität immer mehr in Frage gestellt worden. Die einen sind fest überzeugt, Jesus ist geschaffen worden irgendwann und die anderen sagen, nein, Blödsinn, der ist immer Gott gewesen. Eigentlich müsste man das wie stehen lassen. Sagen, gut, wir können da mal drüber diskutieren in einem vernünftigen Rahmen, wir können versuchen, Texte zu finden oder das zu verstehen, aber letztlich müssen wir es stehen lassen und einander lieben. Im Griechischen steht da eben erretten und helfen, was verloren ist, also selig zu machen. Jesus will erretten, helfen, gesund machen. Das ist unsere Aufgabe, unser Job, helfen, retten, gesund machen. Also retten kann nur Jesus, aber dass wir die Menschen informieren über Jesus. Ein weiterer Text, der mir aufgefallen ist, ist in Kolosser 3,1. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, und das merkt ihr, das geht uns an, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz Gottes rechter Seite sitzt. Und ich habe es unten geschrieben, oder jetzt sieht man es, der Luther übersetzt da, sucht, was droben ist. In dieser moderneren Übersetzung ist das Wort suchen nicht drin, obwohl es im Grundtext steht. Aber man versteht es vielleicht ein bisschen besser. Wenn also Jesus Menschen sucht, bin ich auch aufgerufen zu suchen, mich anzustrengen, zu helfen, zu retten, zu heilen, gesund zu machen. Adventisten in unserer heutigen Zeit sind gerufen, in dieser Welt Frieden auszustrahlen, Ruhe auszustrahlen, wo alle nervös sind, weil niemand weiß, was gilt. Und was jetzt wirklich krank macht oder nicht krank macht, sollten wir in einer Gewissheit dastehen, dass wir so in Gott geborgen sind, dass uns eigentlich nichts passieren kann. Und wenn uns was passiert, wir sind trotzdem geborgen. Es ist ungefähr ein Jahr her. Es war in Schaffhausen ein Lobpreisgottesdienst, das heißt, das organisiert die Gemeinde und dann wird ziemlich viel Musik gemacht und gesungen und so weiter. Und der Gottesdienst in Schaffhausen endet ja ähnlich wie bei euch hier, so 11:45, 12:00, vielleicht mal ein bisschen drüber. So um 11:45 ungefähr. Ich war gerade ganz hinten im Saal und habe ein Musikstück gefilmt, weil diejenigen, die das vorgetragen haben, sehen wollten, wie das so war. Stand ich also da hinten mit dem Handy und habe gefilmt und dann sehe ich, dass da links die Tür aufgeht, die Eingangstür, und dass jemand kommt. Ein Herr, den ich noch nie gesehen hatte. Aber ich konnte ja nicht schütteln, und also habe ich weiter gefilmt. Und habe mir dann gedacht, ja, ich gehe dann nachher, wenn der Gottesdienst fertig ist, und der ging vielleicht noch 7-8 Minuten, gehe ich dann zu ihm. Als dann fertig war und ich zu ihm hingehen wollte, kam er auch schon auf mich zu. Und dann sagt er so, ich habe etwas für euch Adventisten. Ich habe etwas, Prediger sind ja oft Briefträger, B waren das auch, oder? Kannst du nicht noch das Päckchen mitnehmen und da abgeben? Ich habe etwas. Und er läuft weiter Richtung Ausgang. Ich nebenher und dachte dann, okay, jetzt bleiben wir dann stehen und dann bin ich gespannt, was er mir erzählt. Er läuft weiter und im Gehen sagt er dann noch, ihr Adventisten müsst die dreifache Engelsbotschaft verkündigen, nichts anderes. Ich wollte dann stehen bleiben und fragen, warum und wie er da drauf kommt und so, aber er immer weiter auf den Parkplatz, raus auf die Straße und los Richtung Herblinger Markt. Und weg war er. Ich habe ihn nie gesehen vorher und nie mehr nachher. Und ich weiß bis heute nicht ganz genau, was ich mit dem machen soll. Aber es ist schon noch krass. Da kommt einfach einer rein und sagt, ihr habt nichts anderes zu verkündigen als die dreifache Engelsbotschaft. Das ist die Botschaft der Endzeit. Und in den vergangenen Monaten haben wir das ja immer wieder gehört. In der Gebetslesung war das draußen, diese 10 Tage des Gebets, habe ich auch gesehen, habt ihr da die dreifache Engelsbotschaft. Wer weiß, was in der ersten Engelsbotschaft steht? Also übrigens, ich habe das denn die Jungen gefragt, bei der Gebetslesung im November. Habe ich am Freitagabend, wo sie wieder da waren, wer kennt die drei Engelsbotschaften? Großes Schweigen. Ich habe ihnen dann meine Predigt gehalten am Freitagabend. Haben wir noch nicht gewusst. Aber ihr seid schon älter. Wie ungefähr heißt die erste Botschaft? Nur so ungefähr. Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Das langet ja schon. Vorher wird ein Engel beschrieben, der durch den Himmel fliegt. Und was verkündigt er? Ein ewiges Evangelium. Und dann kommt als erstes, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Gut, das ist die zweite. Das ist fast wie bei der Nationalhymne. Zweite Strophe. Schon ein bisschen schwieriger. Das ist noch die erste, genau. Also, ja, ich habe mich gezeigt, dann wisst ihr, was steht. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Jetzt mache ich mich gerade unsicher. Ich muss selber schnell schauen, ob das... Nein, das ist auch noch die erste. Ja? Ja, genau. Also das, was ihr vorhin gesagt habt, gehört noch zur ersten. Betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und dann kommt... Die zweite, sie ist gefallen, Babylon, die Große. Und dann kommt das Dritte. Wenn jemand anbetet, der erlebt das und das. Und jetzt habe ich all diese Punkte in anderen Worten aufgeschrieben. Also die erste Botschaft könnte man auch moderner sagen, Gott first. Stelle Gott an erster Stelle in deinem Leben, dir persönlich und auch für andere. Dann macht diese Botschaft auch eine Aufdeckung, also sie macht bewusst, sie zeigt, wer der Schöpfer ist, beziehungsweise wer gefallen ist. Und sie warnen diese Botschaften. Und dann werden in der dritten Botschaft, und übrigens, wenn in der adventistischen Literatur so steht, von 1800 irgendwas, Sie haben über die dritte Engelsbotschaft gesprochen und das ist das ganze Evangelium. Dann habe ich immer gedacht, wo ist denn das Evangelium, wenn es heißt, sie werden das und das erleben, weil sie angebetet haben. Dann liegt der Schwerpunkt beim Vers 12. Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und die Adventisten haben darüber gestritten, ist es jetzt die Gebote Gottes oder ist es der Glauben an Jesus? Und die einen haben die Gebote behandelt und die anderen den Glauben. Und das ist die dritte Engelsbotschaft. Und da werden wir aufgerufen, ein Vorbild zu sein. Ihr wisst ja, dass da hier ist Geduld. Das Wort Geduld heißt auch Ausdauer, dranbleiben, nicht aufgeben. Hier ist also Ausdauer gefragt von uns, dass wir uns nicht aus dem Häuschen bringen lassen wegen Corona oder wegen den Masken oder wegen der Impfung oder weiß ich was. Ausdauer, dranbleiben an Gott, nach den Geboten Gottes leben, ganz egal, was die Gesellschaft macht. Wir orientieren uns an den Geboten Gottes. Wir machen da nicht ein Riesentheater und wir machen nicht alles andere schlecht, aber wir halten die Gebote Gottes und wir vertrauen Gott. der Glaube an Jesus. Pistis, Glaube, Vertrauen, Treue, das ist dieses griechische Wort. Die dreifache Engelsbotschaft in anderen Worten, für uns. Wo wir zuerst mal das für uns nehmen sollen und dann anderen weitergeben. Man kann es auch noch mal anders zusammenfassen, so als Abschluss oder auch als Entscheidung für dich oder mich. Suche Gott zuerst und bete ihn an. Mache dir selber und anderen bewusst, dass Babylon gefallen ist. Auf eine ganz höfliche, freundliche Art. Warne vor dem Gericht und sei ein Vorbild oder seid ein Vorbild. Ausdauer, Geduld, Gebote halten und Vertrauen. Wir Adventisten lassen uns viel zu schnell ablenken. 1888 haben sie sich in den Riesenstreit hineingetan, der viele Jahre dauerte. Ist jetzt die Rettung durch den Glauben oder die Rettung durch die Gebote? Und Ellen White sagt, dieser Streit hat die Gemeinde weit zurückgeworfen, dass sie sich nicht so entwickeln konnte, wie sie sich hätte entwickeln können. Über was streiten wir heute? Das überlasse ich euch. Nur damit wir auseinandergehen. Und dabei will Gott, dass wir alle Suchende sind. Und ich habe noch hier diesen Text zum Schluss. Wenn du aber dort, das geht Israel ja an, aber uns genauso, den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Und wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst, dann wirst du ihn finden. Und brauchen wir da noch mehr? Dann wird er uns schon helfen im Umgang miteinander. Und dann wird er uns auch mal auf die Finger klopfen und sagen, jetzt hast du zu viel zugeschlagen. Lass das. Auch wenn es nur verbal war. Er ist dein Bruder, deine Schwester. Du weißt nicht alles. Ja, das hat mir auch noch Eindruck gemacht, dass Ellen White dem Generalkonferenzpräsident schreibt, du weißt nicht alles und der Wagner und der Jones, die wissen auch nicht alles. Aber ihr braucht einander. Die Jungen, dort Wagner und Jones, die brauchen die Alten, die die Erfahrung haben, die schon vieles erlebt haben. Und die Alten brauchen die Jungen, weil sie schon ein bisschen verknöchert sind und nicht sich so weiterentwickeln. Wir brauchen einander. Und wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, dann haben wir alle das gleiche Ziel. Und er rettet uns. Vertraut ihm, verlasst euch auf ihn. Amen.